Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Jens.
Ja, grüß dich Axel, schönen Gruß in die Runde. Moin moin, grüß Gott wie immer. Ja, was hast du heute mit uns vor?
Ja, heute knüpfen wir an unsere letzte Folge an. Wir hatten uns über den Marathon-Weltrekord unterhalten und sind dann auf die Regeneration gekommen, was man da alles so tun kann. Hatten uns die Regenerationsebenen mal angeschaut, die hast du uns dargelegt. Da wollen wir heute weitermachen, wollen nochmal uns die Regenerationsebenen ins Gedächtnis rufen und dann auch mal schauen, wie sich so eine Regeneration in Phasen entwickelt, was man dann so in der Sporternährung machen kann. Wir schauen uns da eher den Profisport an, aber jeder Otto-Normalsportler, sage ich jetzt mal, kann hier auch ganz, ganz viel mitnehmen. Aber bevor wir damit starten, Jens, viel mitnehmen ist ein gutes Stichwort, das ich mir gerade selber gegeben habe, denn vom 28. bis 31.05. findet dein Sports Nutrition Kongress, dein Online-Kongress statt. Der ist komplett kostenlos, ganz, ganz viele Experten sind dabei und wie gesagt, auch Otto-Normalsportler, Hobbysportler, Amateure können da ganz, ganz viel im Bereich Sporternährung mitnehmen, aber auch andere Themen werden gestreift, wie zum Beispiel der Schlaf. Da sind wir auch vorige Woche drauf eingegangen. Und da sollte eigentlich jeder mal reinschauen. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Kann man sich kostenlos anmelden. Also seid dabei und seid gespannt auf drei ganz, ganz spannende Tage. Jens hat ein ganz großes Programm da auf die Beine gestellt.
Ja, insgesamt über 20 Experten sind 4 Tage vom 28. bis zum 31. Und ja, wie du gesagt hast, unterschiedliche Themen, also für jeden was dabei. Nicht nur jetzt für Top-Athleten, sondern auch eben für den Hobby-Durchschnittssportler, der Amateursport dreimal die Woche, vielleicht auch manche ambitionierter, 4-mal, 5-mal die Woche, der kann hier sehr viel mitnehmen. Aus unterschiedlichsten Gebieten, Supplemente, wir haben über Kollagen, haben wir einen interessanten Forscher mit dabei gehabt, der sich damit beschäftigt seit vielen Jahren. Also ich habe hier gezielt Leute ausgewählt, zum Teil aus dem Fußball. Wir haben jetzt demnächst die Fußball-WM. Da habe ich einen Ernährungscoach von einer Fußballnationalmannschaft dabei. Also gute Leute, die man jetzt nicht unbedingt immer in der Öffentlichkeit sieht und vielleicht auch nicht kennt, die sehr viel im Hintergrund arbeiten, die also zuständig sind für die Ernährung großer Gruppen, wenn man jetzt hier an Jugendinternate denkt oder an Mannschaften von 25, 30 Athleten, die da zusammenkommen. Ne? Da reicht dann auch ein Ernährungscoach nicht mehr, da brauchst du dann eben auch schon mal 1, 2, 3 Köche, die das alles vorbereiten von morgens bis abends. Und in einigen Fußballclubs, wo das sehr etabliert ist, da wird ja auch dann tatsächlich eben von morgens bis abends gekocht, wenn die alle so am gleichen Campus sind. Und dann trainieren da ja nicht nur die Profis, sondern da trainieren auch die Frauenmannschaften, die Jugendmannschaften und so weiter und kommen dann eben auch beim Essen zusammen. Und das muss ja jemand organisieren und jemand muss es auch wissenschaftlich begleiten und betreuen und sportmedizinisch einen Blick drauf haben. Also ich habe mir so 1, 2, 3 Sachen da auch angeschaut, wie das in der Praxis abläuft. Schon interessant, was da auch an Organisationsaufwand geleistet wird. Ja, da müssen Nahrungs- und Lebensmittel bestellt werden. Da werden Auswärtsspiele geplant. Da wird das Essen im Hotel geplant. Das Essen vorm Spiel, Essen direkt nach den Spielen. Ich habe das ja damals, Axel, selber gemacht, als ich noch Konditionstrainer war in der Eishockey League. Da war ich auch zuständig für die Ernährung, war damals noch relativ rudimentär. Und das hat sich ja extrem stark weiterentwickelt. Und davon profitieren natürlich nicht nur die Top-Athleten, sondern eben auch viele Hobbysportler. Wir haben ja sehr viele, die ja, sagen wir mit Ende 40, Anfang 50, sich nochmal Ziele setzen, nochmal irgendwo die deutschen Meisterschaften mitspielen wollen oder mitschwimmen oder vielleicht nochmal einen Triathlon machen wollen oder einen Marathon, den ersten Marathon laufen wollen. Oder wie du das gemacht hast, eben nicht nur einen Marathon, sondern dann direkt auch diverse Marathons auf der ganzen Welt. Wir haben uns ja jetzt, Axel, ja auch ein neues Projekt vorgenommen. Vielleicht können wir das hier auch mal vorstellen. Ja, wir wollen noch einmal ums Kap fahren.
Wir wollen einmal ums Kap fahren, das stimmt. Ja, genau. Ja, also schauen wir mal. Also 102 Kilometer, glaube ich, ums Kap der guten Hoffnung in Südafrika. Das ist ein Jedermann-Radrennen oder Jedermann-Radtour. Die kann man mitmachen. Und ja, wir wollen da mal an den Start gehen.
Genau, die Cape Town Cycle Race geht, ich glaube, 108 Kilometer. Ich habe es mir jetzt im
Okay.
Winter mal angeschaut. Ich war da Spectator an der Straße und habe die Leute da angefeuert und da kam so die Idee auf, Mensch, da fahre ich nächstes Jahr auch mit. Das werde ich auch tun. Vielleicht bist du auch dabei und ich habe mir das Streckenprofil schon angeschaut. Teile kenne ich sehr, sehr gut. Also das ist schon eine Challenge. Da kann man so aus der kalten Hose in unserem Alter jetzt, du wahrscheinlich schon, weil du Läufer bist. Ich bin ja bald Sportler. Ich muss da schon ein bisschen mehr trainieren.
Also, ihr seht, das soll es jetzt auch ein bisschen mit der Plauderei gewesen sein, aber ihr seht ganz, ganz viele interessante Themen, die der Jens da zusammengestellt hat. Also schaut rein, 28. bis 31.05. Sports Nutrition Kongress online, kostenlos, ganz, ganz viele Experten, über 20 Stück. In den Shownotes kriegt ihr alle Informationen dazu, könnt ihr euch anmelden. Wie gesagt, ist kostenlos und jeder profitiert. So, jetzt wollen wir aber uns nochmal auf die Regenerationsebenen begeben, nach sehr anstrengenden Sportarten oder nach einem sehr anstrengenden Wettkampf oder nach einem anstrengenden Training. Ich habe mir ein paar Informationen ja auch zusammengeholt hier und wir hatten vorige Woche uns ja mal mit dem neuen Weltrekordler beschäftigt, Sebastian Savet im Marathon. Der erste Mensch, der unter 2 Stunden in Marathon in einem offiziellen Wettkampf gelaufen ist. Und heute gucken wir uns ganz kurz nur mal auf den zweiten Jens. Also, wir kommen ja auch nachher noch mal auf die Regeneration auch des Nervensystems. Also, wie der sich gefühlt haben muss, der Jomif Kelecha, der ist nämlich als zweiter Mensch der Welt 11 Sekunden später als der Sebastian Savet reingekommen und mit 1:59:41 auch unter 2 Stunden geblieben, aber der ist unter 2 Stunden geblieben und hat nicht den Weltrekord. Es ist schon unglaublich, oder?
Ja, und the winner takes it all, ne, hat schon ABBA besungen und der zweite,
Ja.
über den redet dann leider niemand mehr. Ich kann mich erinnern, es war irgendwie Anfang der 90er Jahre, da gab es so einen sensationellen Weitsprung-Wettkampf. Und dieser Weitsprung-Weltrekord mit 8,90 Meter, der hat ja, ich weiß nicht, 30, 40 Jahre Bestand gehabt. Und Bob Beamon damals kennt man vielleicht noch. Und niemand ist auch nur annähernd daran gekommen. Und an diesem Abend, ich glaube, es war in Tokio bei der Leichtathletik-WM 1990 vielleicht, so in den Dreh, 91, da springt dann erst der Carl Lewis, ne, kann man sich vielleicht auch noch erinnern, der springt dann, ich glaube, 8,91 Meter oder 92. Und dann kommt der Mike Powell und der springt dann 8,95 Meter, ich glaube, 95. Und der Carl Lewis, der hat an dem Abend, ich glaube, noch einmal den alten Weltrekord gebrochen, also insgesamt zweimal, aber er ist eben nicht Weltmeister geworden. Er ist auch nicht Weltrekordler, sondern der Paul hat einmal diesen Scheißbalken, auf Plattdeutsch gesagt, richtig getroffen und ist da abgehoben und ist bei 8,95 gelandet. Und ja, deswegen kann man sich vielleicht besser an Paul erinnern als an den Carl Lewis und so wird es eben bei dem Savé und dem Zweiten, den Namen kann ich kaum aussprechen, wird es dem wahrscheinlich genauso gehen.
Obwohl man dem noch eine Zukunft voraussagt, was wirklich so beeindruckend war, es war sein allererster Marathon, den er vor zwei,
Unfassbar, ne?
unfassbar,
Unfassbar.
unfassbar, den ersten Marathon, du läufst deinen ersten Marathon unter 2 Stunden. Also, unglaublich, oder?
Ja, und du hast ja im Studio mal versucht, das nachzulaufen. und hast dann leider festgestellt, dass die Laufbänder ja alle nur bis 20 km/h gehen. Das heißt, du konntest die 21,6 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit konntest du da gar nicht reproduzieren.
Kann man also im Studio unter Laborbedingungen, also wahrscheinlich gibt es Laufbänder, die das können, aber in Otto-Normal-Verbraucher-Studios ist das nicht nachbildbar. Also kann man, muss man dann schon selber auf der Straße laufen.
Ja, also jeder, der zuhört und ist ein Member in einem Mitglied in einem Studio, der sollte sich das Laufband mal auf 20 km/h setzen und mal versuchen. Ja. Ich würde mich festhalten, ja, sonst fliegst du da vom Band runter.
Genau.
Das ist schon eine irre Geschwindigkeit.
Ist eine irre Geschwindigkeit. Also ich musste mich auch festhalten. Ich bin mal die 20 gelaufen. Es ist eine irre Geschwindigkeit. Und man kann das ja auch mal draußen mit einem Partner oder Partnerin mal machen. Jemand fährt mit dem Fahrrad mal 20 km/h und man läuft mal daneben und versucht das mal nur eine Kleinigkeit oder nur eine kleine Zeit durchzuhalten. Und dann kann man mal so bemessen, das läuft der 2 Stunden lang durch.
Ja, das ist ständig. Vollkommen irre. Aber was interessant ist, der Savi wurde ja auch von einem deutschen Physiologen, ist er, glaube ich, Sportphysiologe, mit betreut. Und die haben ja festgestellt, dass es, man hat ja mal gesagt, Marathonlauf wäre hauptsächlich Fettstoffwechsel. Ja? So, von daher muss man jetzt gar nicht so viele Kohlenhydrate zuführen, aber die haben ja genau das Gegenteil belegt, nämlich die haben sehr viele Kohlenhydratgetränke vorher, die Tage vorher auch empfohlen und die hat er dann entsprechend aufgenommen, sodass das wahrscheinlich auch zu der Zeit beigetragen hat. Es gibt da ja noch keine Studien oder Ähnliches. Ich weiß auch nicht, ob die das sportmedizinisch begleitet haben. Professor Sperlich, der da einiges zugesagt hat, wie das im Vorfeld abgelaufen ist. Also wie haben die Jungs sich auf diesen, ich weiß gar nicht, ob sie den Weltrekord laufen wollten, aber auf diese Zeit vorbereitet. Und vermutlich hat alles zusammengepasst, ja, Witterungsbedingungen, Tagesform, die richtigen Kohlenhydrate vorher getankt, die Kohlenhydrat-Glykogenspeicher waren knackevoll und ja, keine Infektion, irgendwie alles optimal gewesen, sodass dieser Tag wahrscheinlich wie gemalt war für diese Leistung. Ja.
So sieht es wahrscheinlich aus. So, gutes Stichwort, hat alles gepasst. So, jetzt, Jens, wir hatten ja gerade nochmal gesagt, Regenerationsebene, da wollen wir jetzt nochmal drauf eingehen, aber was passiert denn eigentlich auch jetzt in Bezug auf Regeneration? Alles super gelaufen, aber nach so einem Lauf, unwahrscheinlich hohe Belastung, die Glykogenspeicher sind erschöpft, sind leer, du hast Mikroverletzungen in der Muskulatur, du hast eine erhöhte Entzündungen können passieren im Körper, du bist dehydriert und dein Immunsystem ist geschwächt. Wie kriege ich das denn alles wieder ins Lot?
Naja, also die Jungs, die trainieren natürlich auf dem Niveau auch, sodass die dass diese Probleme gar nicht mehr haben. Ja, also die haben nicht diese Muskelzerstörung, die haben vielleicht mal, wenn sie zwischendurch das Programm mal ein bisschen angezogen haben, dass sie dann erschöpfter sind, aber man muss ja sagen, die trainieren ja auch auf einem extrem hohen Level, sodass das für die im Grunde Joggen ist, ja, was für uns Joggen wäre, das ist für die eben, weiß ich nicht, bei 17 km/h trainieren. Und das heißt, die haben kaum Muskelzerstörung, die können das jeden Tag abrufen und Muskelzerstörung, na, was wir so zum Beispiel als Muskelkater erleben, hat man ja vor allen Dingen dann, wenn man die Geschwindigkeiten erhöht, wenn man die Muskelfaser-Kontraktionsgeschwindigkeit auch erhöht. Also vor allen Dingen bei exzentrischen Belastungen. Muss man vielleicht nochmal kurz erklären, konzentrisch, also überwindend, exzentrisch dann eben nachgebende Belastungen. Also wenn man zum Beispiel Kniebeugen macht, ja, oder wenn man Bankdrücken macht, das ist ja auch so ein Klassiker, dass wenn man lange kein Bankdrücken gemacht hat, dass man dann, wenn man die Langhantel dann runternimmt und wieder rauf, du hast also beim Runternehmen immer die exzentrische Belastung, dass du dann am nächsten Tag brutalen Muskelkater im Pectoralis hast. Wenn du das dann wieder gewohnt bist auf dem Level, ja, mit deinem Niveau, was du hast, ist das kein Problem. Dann findet auch nicht mehr diese Muskelzerstörung statt. Aber insbesondere dann, wenn man also, sag mal, auf der Treppenstufe eine Stufe mal höher geht, dann neue Reize setzt in der Muskulatur, dann habe ich natürlich auch diese Mikrotraumen, von denen du gerade gesprochen hast. Und das bedeutet dann natürlich auch eine verlängerte Regeneration, weil es ist eine, wie du sagst, Entzündung, eine Mikroentzündung. Und eine Entzündung setzt dann halt verschiedene Mechanismen in Gang, ne? Immunologische Mechanismen. Und das ist einer der Faktoren, die dann eine Rolle spielen auf den Regenerationsebenen, die Immunregulation, die Immunregeneration. Und die ist sehr stark abhängig letztendlich von der Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn man die Bewegungsgeschwindigkeit gewohnt ist, ja, dann pendelt sich das wieder ein. Aber insbesondere eben dann, wenn man in Sphären kommt, die man nicht gewohnt ist, dann, na, ich habe es jetzt selber gerade wieder gemerkt, weil ich konnte durch eine Verletzung mich nicht auf die Saison vorbereiten. Ich habe 2 Monate keinen Schläger in der Hand gehabt und bin dann relativ, in Anführungsstrichen, nüchtern, ohne Training, so mal in so einen Vorbereitungswettkampf gegangen. Was ist passiert? Brutalen Muskelkater überall, ja, also es ist Wade, Oberschenkel, Traktus hier an der Seite komplett zu, vor allen Dingen da auf der Seite, wo man den Aufschlag macht, weil du bist es einfach nicht gewohnt, 2 Stunden aufzuschlagen und immer wieder runter zu gehen. Du machst ja bei jedem Tennisaufschlag machst du ja eine Kniebeuge und dann musst du auch wieder raus, ja, nach oben zum Ball hin. Und das ist jedes Mal immer auf der gleichen Seite und also ich konnte 3 Tage Treppe weder rauf noch Treppe runter. Jetzt bin ich 2, 3 Wochen weiter und trainiere jeden zweiten Tag, 1,5 Stunden etwa. Jetzt hat sich mein ganzes System so langsam dran gewöhnt. Ja, die Muskulatur ist jetzt einigermaßen angepasst. Ja, wir sprechen ja von Adaptation. Und das ist eben dieser Regenerationseffekt, unter anderem, dass wir adaptieren an die Belastung. Und da gibt es in der Sportwissenschaft ja ein sehr schönes Modell. Das heißt Superkompensation. Und Superkompensation besagt ja so viel wie: Wir werden nicht stärker in der Bel oder durch die Belastung und nach der Belastung, da werden wir eher schwächer, Stichwort Regenerationsphase. Aber dann, wenn sich das System wieder regeneriert und wir an den Punkt kommen, wo wir ja praktisch vollständig wieder regeneriert sind, dann hat unser Organismus eben diesen Effekt, dass er sagt: Okay, kommt jetzt eine höhere Belastung, muss ich dich adaptieren und dann baue ich dir mal etwas mehr Muskelmasse. Etwas mehr Muskelspannung, etwas mehr Darmschleimhaut, etwas mehr Haut zum Beispiel, wenn du eine Hautverletzung hast. Ja, du hast dir eine Schnittwunde zugezogen. Die siehst du ja 10 Jahre später noch. Warum ist das so? Ja, weil eben durch diesen superkompensatorischen Effekt der Organismus denkt, ich muss genau diese Stelle, wo diese Verletzung stattgefunden hat, die muss ich dann fester machen, die muss ich stärker machen, da muss ich mehr Kollagen einbauen, da muss ich ja, da muss ich eben mehr sozusagen Halt aufbauen. Und das kann natürlich dann dazu führen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Muskelverletzung auch in der Muskulatur hast, dass du, also sagen wir mal, einen Muskelfaserriss oder einen Muskelbündelriss, dass du genau an der Stelle so eine Vernarbung bekommst und dann eben die Muskulatur dort auch nicht mehr so flexibel ist. Du hast dann im Gewebe mehr Festigkeit. Ja, mehr Zugfestigkeit, genau, das wollte ich sagen, mehr Zugfestigkeit. Auf der anderen Seite hast du aber auch weniger Flexibilität. Das ist ja auch das Prinzip von einem Knochen. Ein Knochen kann ja nicht maximal fest sein. Wenn er maximal fest wäre, würde er erbrechen. So, also brauchen wir so einen Mittelweg zwischen Festigkeit und Flexibilität, weil wenn wir uns bewegen und wir machen Ausfallschritte, wir machen Schritte nach vorne, das macht man bei Ballsportarten gerne, ja, dass man vor, zurückläuft, zur Seite und so weiter. Dann hast du immer wieder Druckbelastungen auf deine Knochen, aber du hast auch Biegespannung auf deinen langen Röhrenknochen. Und das führt eben dazu, dass du auf der einen Seite eine gewisse Festigkeit aufbaust, aber eben auch diese Flexibilität. Und deswegen ist es so gut, dass man, so wichtig, dass man eben einen Sport auswählt, wo man nicht immer die gleichen Bewegungen durchführt. Ja, das wäre jetzt so meine Kritik an immer nur laufen gehen oder immer nur die gleichen Kraftübungen machen, sondern wenn man über gesunde Trainingsprogramme spricht, nicht über Wettkampf, nicht über Leistungssport, sondern über gesunde Trainingsprogramme, um den Knochen zu erhalten, um die Muskulatur zu erhalten, um die bindegewebigen Strukturen, Sehnen, Bänder und so weiter zu halten, dann geht es eben darum, dass man möglichst viele unterschiedliche Bewegungsmuster abrufen sollte. Und das ist vielleicht, Axel, auch der Grund, wir haben es schon mal in einem Podcast thematisiert, dass eben zum Beispiel eine Ballsportart wie Tennis bei Longevity besser abschneidet als Fitnesssport oder Laufsport. Ja? Das soll jetzt die Leistung der Marathonläufer nicht schmälern, weil die haben natürlich eine unfassbare VO2 Max. Und die VO2 Max also die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität, die ja letztendlich bestimmt, wie jede einzelne Faser in der Muskulatur durchblutet wird, wie sie mit Sauerstoff angereichert wird, insbesondere dann für die Leute, die Gesundheitssport treiben, sehr, sehr wichtig, ist vielleicht die VO2 Max das wichtigste Langlebigkeitsinstrument, ist falsch gesagt, Langlebigkeitsmarker, ja, der leider nie gemessen wird. Und wir bräuchten eigentlich mal so eine flächendeckende VO2 Max-Messung, um mal zu sehen, wo eigentlich so die Durchschnittsbevölkerung steht. Aber gehen wir jetzt mal wieder zurück zu denen, die eben regelmäßig Sport treiben, die auch vielleicht ambitionierten Sport treiben, haben wir im Vorfeld schon drüber gesprochen, die also nochmal mit hohem Alter ins Triathlon gehen oder einen Marathon laufen wollen oder den Kilimandscharo besteigen oder was auch immer man sich dann so ausdenkt, um seinem Bewegungsmotiv dann gerecht zu werden, braucht es eben gerade dann, wenn man auch mit zunehmendem Alter noch Wettkämpfe betreibt, eben auch so ein bisschen Wissen darüber, wie eigentlich so ein Organismus regeneriert. Ich meine, die Top-Athleten, Fußball, die haben Olympiastützpunkte, die haben Sportmediziner, die haben alles drumherum, die sind gut versorgt. Aber genau die Mitte, ja, da wo Sport auf hohem Niveau getrieben wird, aber eben nicht angedockt an Olympiastützpunkte oder an sportmedizinische Betreuung, da an der Stelle, die haben natürlich ein Problem und für die ist es wichtig, dass sie ihr eigenes Wissen ein Stück weit aufbauen und ja, sich vielleicht auch hier und da mal einen Berater genehmigen, der dann dort mal so ein paar Grundlagen legt. Ich mache das ja selber auch sehr viel mit Athleten aus unterschiedlichsten Sportarten, die, das stelle ich immer wieder fest, natürlich auf der einen Seite mehr Wissen haben als der Durchschnittsbürger, auf der anderen Seite sehr viel Gefühl auch für den Körper haben, auf der anderen Seite aber eben häufig auch so ein bisschen in die, wie soll ich sagen, in diese Instagram-Falle laufen. So nach dem Motto, das hat der gesagt, das hat der gesagt, jener hat dieses und jenes gesagt. Aber wenn man sich eben mal wirklich wissenschaftlich den ganzen Themen nähert, und das haben wir auch im Kongress gemacht natürlich, da sind viele Wissenschaftler, die da sprechen, dann haben wir da nicht individuelle Empfehlungen, sondern wir haben erstmal so generalisierte Empfehlungen. Was passiert eigentlich, wenn du, Axel, so einen Halbmarathon läufst am Wochenende?
Das ist das richtige Stichwort. Jetzt lass uns doch mal drauf gucken, was passiert denn eigentlich erstmal nach einem Lauf, nach einem Halbmarathon oder nach einem anstrengenden Match bei dir im Tennis? Und wie entwickelt sich dann die Regeneration? Welche Phasen gibt es denn da direkt nach dem Wettkampf und auch Tage danach? Wie läuft sowas eigentlich ab?
Ja, wir haben ja erstmal die Physiologie. Also es ist ja nicht so, dass wir nur regenerieren, weil wir jetzt Flüssigkeit wieder auffüllen, also Rehydration betreiben oder weil wir Proteine aufnehmen oder Kohlenhydrate oder was auch immer, kommen wir gleich dazu. Sondern die menschliche Physiologie ist ja so aufgebaut, ich habe es gerade an dem Superkompensationsmodell so ein bisschen versucht zu erklären, dass wir natürlich auch von innen heraus regenerieren. Und was sehr, sehr schnell regeneriert, ist ein Energiespeicher, den hast du auch mal früher gelernt in der Physiologie an der Deutschen Sporthochschule, das ist der Kreatinphosphatspeicher. Da sind wir vielleicht beim Thema Kreatin. Über Kreatin haben wir ja mal einen ganz eigenen Podcast gemacht. Würde ich auch empfehlen, sich den da mal anzuhören. Das will ich jetzt nicht wiederholen. Aber wir haben, der Kreatinphosphatspeicher ist ja der, der am schnellsten agiert, ja, der uns also am schnellsten Energie bringt. Wenn wir jetzt einen kleinen Sprint machen, wir laufen über die Straße, wir laufen jetzt 10, 12, 15 Sekunden hinter dem Bus her und versuchen, den Bus noch zu erreichen, dann ist das im Grunde Kreatinphosphatspeicher. Das heißt, da werden noch gar keine Kohlenhydrate verbrannt, keine Glucose verbrannt, sondern wird erstmal Kreatin wieder regeneriert und das geht ultra schnell. Dieser Kreatinpool, der kann dann so ein bisschen zur Neige gehen. Wir haben das in dem Podcast besprochen, da hat man dann vor 30 Jahren, haben die Leichtathleten da viel Experimente betrieben, ja, über 20 Gramm und mehr Einnahme von Kreatin. Und dann hat man gesehen, dass die Muskulatur das sehr stark einlagert, aber eben bis zu so prall gefüllt, dass teilweise da auch mehr Verletzungs- Muster entstanden sind und so weiter. Heute wissen wir, dass wir diese Menge eigentlich gar nicht brauchen. Wir brauchen eine gewisse Menge und dann macht es auch Sinn, diese Menge vorher, vor Wettkämpfen, vor Wettkampfphasen, vorher den Pool im Körper aufzusupplementieren. Ja, das kann ich ja nochmal wiederholen. Es bringt eigentlich nichts, 5 Gramm zu nehmen oder 10 Gramm oder noch mehr Gramm zu nehmen, sondern es bringt etwas, über einen Monat Kreatin, den Kreatinpool mit 3 Gramm aufzubauen. Und dann habe ich eigentlich erstmal genug. Dann kann ich davon zehren. Dann kann dieser Kreatinphosphatspeicher sich wieder regenerieren und das macht er eben innerhalb von 4 bis 6 Minuten. Also der regeneriert sich auch sofort. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt die Belastung reduzieren und wir setzen uns hin, weil das Spiel zu Ende ist, dann regeneriert sich nach 4 bis 6 Minuten der Kreatinphosphatspeicher wieder. Nach etwa 20 Minuten kommen wir so langsam wieder in die normale Herzfrequenz, Blutdruck ist wieder im Normalbereich. Nach 20 bis 30 Minuten haben wir so diese leichten Unterzuckerungen. Die Hypoglykämie, die dadurch entstehen kann, dass wir eben sehr viele Kohlenhydrate im Wettkampf verbrennen oder in der Belastung verbrennen, dass sie sich dann wieder ausgleicht. Und das macht der Körper auch durchaus selber. Es ist nicht so, dass wir da Dextroenergen reinstopfen müssen, bis der Arzt kommt, sondern wir können eben Glucose auch selber wieder regenerieren. Dafür gibt es die Gluconeogenese und die würde uns dann helfen, wenn wir keine Mahlzeiten zur Verfügung haben. Weil wir müssen ja immer bedenken, Axel, der Mensch kommt nicht von der Tatanbahn, sondern aus der Wildnis. Und wir haben alle Mechanismen, um selber auch regenerieren zu können. Nach 30 Minuten haben wir ungefähr auch wieder ein Gleichgewicht, was Säure-Basenhaushalt betrifft. Wir haben wieder eine Reduktion des Laktats im Blut, ja, nicht nur im Muskel. Im Muskel geht das Laktat ja sehr schnell aus der Muskulatur wieder raus in das Blut, kann dann teilweise ansteigen bis hin zu, naja, wir wissen das bei 400-Meter-Läufern, dass die über 20 Millimol Laktat in der Muskulatur bilden. Und das hat sich dann relativ schnell wieder regeneriert. Also wir sind dann bei Spiegeln unter 3 Millimol Laktat wieder so nach 30 Minuten. Nach 60 Minuten haben wir dann auch nicht mehr so eine starke Hemmung der Proteinsynthese. Also da fängt eigentlich der Wiederaufbau von Proteinen in der Muskulatur schon wieder an. Ja? Also da ist praktisch die Schwelle erreicht, wo Muskulatur wird belastet, Proteine werden belastet, werden teilweise verbraucht und müssen dann wieder resynthetisiert werden. Und das passiert dann so etwa nach einer Stunde. Da kann man dann vielleicht auch durch das Fenster so ein bisschen offen haben für die erste proteinreiche Mahlzeit. Wobei wir wissen inzwischen, dass es eben nicht nur wichtig ist, nach einer Stunde oder innerhalb von, ich sage mal, 60 bis 90 Minuten eine proteinreiche Mahlzeit auch zu konsumieren, sondern dass es viel besser ist, eigentlich über mehrere Mahlzeiten an dem Tag danach, nach dem Wettkampf, dann proteinreiche Mahlzeiten zu konsumieren, damit wir dann auf die 70, 80, 90 Gramm, je nachdem, wie viel man wiegt, kommt, die man dann braucht, um als Sportler nach so einem Wettkampf dann auch zu regenerieren. Also nach 60 Minuten hört etwa diese Synthesehemmung auf und dann fängt die Resynthese von Proteinen auch wieder an. Nach 90 Minuten, nach anderthalb Stunden, haben wir etwa so den Switch von Katabol nach Anabol. Ja, also da hören so diese ganzen Katabolen, die abbauenden Prozesse hören da auf und da switcht das System, da schlägt das Pendel sozusagen in die andere Richtung über, in die Richtung eben Resynthese, Wiederaufbau und das ist eben dann die Phase, wo die Regeneration eigentlich startet. Nach 2 Stunden etwa hat man so eine Wiederherstellung von Muskulatur ungefähr, dass man also dann wieder in der Lage ist, wenn ich sage, nochmal wieder einen Marathon zu laufen, das wäre jetzt Quatsch, aber man ist zumindest muskulär so erholt, dass man dann wieder auch eine weitere Belastung auf niederem Niveau dann durchführen könnte. Das ist so das, was ohne jetzt, dass wir irgendwelche Mahlzeiten zuführen, Supplemente zuführen, Dehydrierung ausgleichen, das würde auch ohne alles passieren, also durch unseren Organismus selbst heraus. So, und je nachdem, was wir über welche Sportart wir sprechen, reicht das natürlich überhaupt nicht aus, weil Menschen, klar, die ersten Sportler haben im alten Griechenland angefangen, aber wenn wir noch weiter zurückgehen, da haben die Menschen ja keinen Sport getrieben, sondern sie hatten vielleicht mal einen Sprint, weil sie hinter irgendwelchen Wildtieren her waren. Oder sie sind lange, lange Strecken gegangen, weil sie Nahrung finden mussten oder Wasserquellen finden mussten. Das heißt, diese Fähigkeit, lange Strecken ohne Flüssigkeit auszukommen oder auch Sprints, Sprintbelastungen, lange Wege gehen zu können ohne Nahrungsaufnahme, das ist im Körper fest in unserer DNA sozusagen implementiert. Und deswegen, Axel, wundere ich mich immer, dass diese Regeneration, über die wir jetzt sprechen, dass sie bei vielen in Fitnessstudios ja deutlich überinterpretiert wird. Ich will das mal so sagen. Das heißt, da werden zwei, drei Übungen gemacht. Man hat dann so ein bisschen Schweiß auf der Stirn. Man reibt sich den Schweiß mit seinem Handtuch ab und dann greift da der Arm schon reflexartig zur Flasche und dann wird diese 2 Milliliter, die ich da gerade verloren habe, werden dann schon wieder kompensiert.
Und vor allen Dingen, die werden auch durch den danach, nach dem Training, wo man auch nur leicht geschwitzt hat, kommt dann direkt der Proteinshake natürlich auch direkt hinterher, der auch.
Genau. Wir wollen jetzt keine Marken nennen, aber das wird natürlich ganz stark durch bestimmte Firmen auch getriggert. Ja, klar. Und man muss ja auch wissen, dass diese ersten Sporternährungsgetränke und Produkte, das erste, ja, Rehydrationsgetränk war ja Gatorade. Und Gatorade ist in Florida, in USA ist das damals entwickelt worden. Und Gatorade hat ja auch gleich dann nebenher ein Wissenschaftsinstitut aufgebaut. Was war dann der Sinn und Zweck dieses Wissenschaftsinstituts? War natürlich über wissenschaftliche, pseudowissenschaftliche Analysen die Getränke dann im großen Stil zu vermarkten. Was hat man dann gemacht? Dann hat man plötzlich bei Marathons hat man die Verpflegungsstation verkürzt. Ja, damit mehr getrunken wird. Und das ist sehr interessant, wenn man sich damit beschäftigt, dass ab dem Zeitpunkt auch die ersten Todesfälle bei Marathons aufgetreten sind. Und die Todesfälle, das hier nochmal klar gesagt, sind nicht durch Dehydration entstanden, sondern durch Überwässerung. Die haben einfach zu viel getrunken. So nach dem Motto, viel hilft viel. Und genau das widerspricht eigentlich unserer Physiologie. Und ich habe das auch Lektion, habe ich das mal sehr stark bearbeitet und analysiert, dass wenn du dir Marathons und Ultramarathons und lange Radtouren, wie zum Beispiel Cycle Race oder auch noch viel längere Radtouren anschaust, da haben häufig die gewonnen, die eine leichte Dehydration hatten. Ja, das heißt, für alle Otto-Normalverbraucher, Otto-Normalsportler da draußen, wir müssen nicht jeden Meter, den wir gehen, wir müssen nicht jeden Kilometer, den wir fahren, sofort wieder ausgleichen mit Flüssigkeiten, mit Mineralstoffen. Das, was uns über Instagram, über was auch immer für Kanäle ständig angepriesen wird, ständig zu konsumieren, das ist nicht die menschliche Physiologie. Die menschliche Physiologie ist Glykogenspeicher leeren. Ja? Den Wasserspeicher sozusagen zu leeren über Schweißabgabe und so weiter. So, der Punkt ist nur, umso schneller ich laufe, umso höher die Geschwindigkeit, umso mehr Wärme produziere ich im Körper und umso schneller schwitze ich, umso mehr Schweißverlust habe ich. Ja? Es ist also nicht die Außentemperatur, die das macht, sondern es ist die Bewegungsgeschwindigkeit. Und die Afrikaner, von denen du gerade gesprochen hast, für die ist eben diese hohe Bewegungsgeschwindigkeit fast normal. Die brauchen auch gar nicht so viel trinken, weil die sind natürlich gut hydriert, wenn die in den Wettkampf gehen oder wenn sie ins Training gehen. Aber es ist nicht so, dass die jetzt nach 5 Minuten schon immer in die Taschen greifen und sich immer irgendwie eine Trinkflasche rausholen. Nichtsdestotrotz, nach einer Belastung, sagen wir mal so ein Tennismatch oder wie du hast jetzt einen Halbmarathon gelaufen oder einen, weiß nicht, 15 Kilometer Straßenlauf, dann ist es natürlich schon wichtig, dass man innerhalb, sagen wir mal, der ersten 60 Minuten eine gewisse Flüssigkeitsmenge wieder auftankt. Ja. Aber Axel, was ich so bei mir sehe in meiner Sportart, da haben die Leute zwei Aufschläge gemacht, dann fangen die an, Bananen zu essen. Dann haben die Leute vier Aufschläge gemacht, dann fangen die an, einen Liter Wasser zu trinken. Also es wird völlig überkompensiert und das ist nicht leistungsfördernd.
Wir haben das ja schon ganz oft angesprochen, wie wir in der Kindheit aufgewachsen sind, nachmittags auf den Bolzplatz gegangen, ohne einen Rucksack voll Bananen, ohne einen Rucksack voll Literflaschen zu trinken und haben 3, 4 Stunden auf dem Bolzplatz verbracht und sind auch nicht dehydriert und sind abends nach Hause gekommen und haben dann getrunken. Also ganz normales Geschäft. So war es halt einfach. Und heute wird das alles, wie du sagst, durch bestimmte Hersteller forciert, dass man halt mehr trinken soll, mehr Kohlenhydrate, die in den Getränken halt drin sind, mehr zu sich nehmen soll. Und das ist völlig überbewertet, finde ich auch.
Naja, aber ich sag mal, bei den Otto-Normalsportlern überbewertet, ja, die so jeden zweiten, dritten Tag mal eine Trainingseinheit durch eine Stunde machen. Genau. Das ist ein anderes Level, ne, wo du dann wirklich die Sporternährungsprodukte dann auch brauchst, zum Beispiel die Gels. Und klar, die, wenn du lange Radfahrten hast, wenn du lange Marathonbelastung hast, Ultramarathonläufer bist oder so, dann geht es nicht mehr ohne. Das ist dann ein Kompromiss. Ja? Aber der Markt liegt natürlich nicht bei den Spitzenathleten, sondern der Markt liegt eben bei den Hobbysportlern.
Ja klar, weil die Marge halt einfach größer ist, weil weniger, weil es halt einfach zu wenig Spitzensportler gibt.
Ja, wie viele Spitzenathleten hast du bei einem Marathon?
Ja, weiß ich nicht. 50, 30.
Und wie viele nehmen am Berlin-Marathon teil?
50.000.
50.000, davon sind 100 Spitzenathleten.
Ja.
So.
Ja, klar.
Das sind dann 95%, ich sag mal in Anführungsstrichen, Hobbysportler.
Ja, klar.
Dass die bei 42 Kilometern dann auch mal was trinken müssen. Je nachdem, wie die Außentemperatur ist, ist klar. Logisch. Dass die vielleicht auch mal eine halbe Banane essen müssen, ja, weil die Glykogenspeicher dann zur Neige gehen. Aber ich sag mal, der 10-Kilometer-Läufer, der zweimal, dreimal in der Woche 10 Kilometer läuft, der ins Studio geht, eine Stunde trainiert, so ein bisschen an den Geräten zieht, ja, der also jetzt nicht wirklich Muskelaufbau betreibt, ja. Für den reichen auch die normalen Mahlzeiten. Denn wenn man die gut steuert, ja, wenn man also entsprechend die gut garniert, auch was die Makronährstoffe anbelangt, na, wenn man ein bisschen Muskelaufbau betreiben will, dann muss man eben schauen, dass man die Proteinmenge dann verteilt auf die Mahlzeiten. Das macht alles Sinn, aber da sind wir noch nicht an der Schwelle, wo man dann noch zusätzliche Shakes braucht und Gels braucht und Rehydrationsgetränke braucht und so weiter, ja.
Da hast du gerade was angesprochen, Jens, welche Gels man braucht, welche Rehydrationssachen man da noch braucht. Da sind wir quasi schon so mit einem Ausblick, was wir demnächst so auch vorhaben bei uns hier so im Podcast, dass wir uns demnächst auch mal angucken, was denn so Spitzenleute brauchen. Und da wollen wir uns demnächst mal so ein bisschen auch auf die Supplemente fokussieren. Das machen wir heute nicht mehr. Was wir aber noch, also was ich gerne noch reingeben würde, und zwar, was ganz, ganz wichtig ist für die Regeneration, ist halt der Schlaf. Wir haben es beim vorigen Mal schon erwähnt. Aber du hattest es in der Vorbesprechung gesagt, also die Spitzenläufer, auch die gerade die kenianischen Läufer, die haben halt immer einen Tagesablauf, trainieren, essen, schlafen, trainieren, essen, schlafen. Und das machen die halt zur Routine. Und bei denen ist halt ganz, ganz wichtig, dass die halt ihre 8 Stunden Schlaf haben. Ich habe sogar gelesen, die schlafen sogar 8 bis 10 Stunden. Und für uns Otto-Normal-Amateure wird halt 7 bis 8 Stunden empfohlen, weil da passiert ja auch ganz, ganz viel in der Regeneration, auch die mentale Regeneration, wir hatten es eben auch angesprochen, gerade bei Tennisspielern wie bei dir, wenn man über mehrere Tage Matches hat, das ist ja auch für den Kopf sehr ermüdend, da muss man halt einfach den Schlaf haben, damit alles wieder ins Lot gebracht wird.
Ja, Schlaf hat viele Mechanismen. Vor allem, wenn man an Melatonin denkt, ja, das Schlafhormon, da habe ich übrigens ein eigenes Video dazu, auch in dem Kongress, wo ich nur über Melatonin spreche, weil Melatonin hat nicht nur die Funktion, dass wir eben schlafen, sondern sie hat auch die Funktion, dass es antiinflammatorisch wirkt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wo man vielleicht auch hier und da auf die Idee kommen kann, das auch zu supplementieren. Das will ich jetzt nicht ausbreiten, da sprechen wir dann beim nächsten Mal drüber. Aber vielleicht lassen wir uns noch mal kurz auf die Nachbelastungsphase eingehen. Also wenn man jetzt, sagen wir mal so, mittleres Niveau, hat man jetzt ein Tennismatch von 2,5 Stunden hinter sich. Das ist ja schon ordentlich. So, was macht man denn danach? Und wenn man dann 2,5, 3 Stunden vielleicht unter Adrenalin war, ja, man hat dann versucht, das Maximale rauszuholen, hat sich vielleicht auch ein paar Mal aufgeregt, hat einen Schläger zertrümmert, wie auch immer, dann ist man ja oft gar nicht in der Lage, durch diesen Stresshormon-Einfluss, gar nicht in der Lage, feste Nahrung aufzunehmen. Und das heißt, man sucht dann eher nach Flüssignahrung. Hier sind natürlich dann Getränke mit 6 bis 8-prozentiger Kohlenhydratlösung empfehlenswert. Oder dann eben auch schon mal Gels, wenn man über eine längere Zeit dann unterwegs ist. Also sowas wie Malzgetränke, Fruchtsaftschorlen, die kann man dann ganz gut aufnehmen, ne, was den Magen-Darm-Trakt anbelangt. Und viele, viele Sportler haben wirklich Magen-Darm-Probleme. Das ist schon ein Problem in sich, weil du bist auf der Flucht, ne, im Wettkampf, im Training. Jetzt mal stressphysiologisch gesprochen, bist du auf der Flucht. Und Flucht und Kampf und Nahrungsaufnahme, das hat der liebe Gott nicht in ein Programm gestellt. Ne? Nahrungsaufnahme ist eigentlich Regeneration und Flucht und Kampf ist eigentlich Energieverbrauch. Das Problem ist nur, wenn der Energieverbrauch zu lange dauert, also wenn so ein Tennisspiel eben über eine Stunde dauert, du bist bei 1,5 Stunden, dann kommst du natürlich auch schon in die Problematik, dass deine Glykogenspeicher in der Muskulatur sich reduzieren, der Leberglykogenspeicher vor allen Dingen, der dann runtergeht. Und dann musst du irgendwann auch mal anfangen, wieder Energie aufzunehmen. Und dann macht natürlich eine halbe Banane, eine Dattel und ähnliche Süß, da kann man dann auch ein Gel zum Beispiel nehmen, wenn man das gut verträgt, was an der Stelle dann natürlich Sinn macht. Ja? Aber das findet nach einer Stunde statt, vielleicht maximal nach einer Dreiviertelstunde, wenn man intensiv sich bewegt. Aber eigentlich wird dort aus meiner Beobachtung im Hobbysport überkompensiert.
Also völlig überkompensiert, aber das wird, wie du es ja eben auch gesagt hast, durch Social Media noch befeuert. Wenn du nicht regenerierst, wenn du keine Gels nimmst, wenn du nicht das und das trinkst, wenn du nicht das und das isst, dann regenerierst du nicht vernünftig und dann hast du keine Leistungsfähigkeit mehr. Das ist ja völlig verrückt. Also wir waren leistungsfähiger früher, als wenn wir auf dem Bolzplatz waren, ohne Getränke und ohne Müsli-Riegel, die uns die Mutter in den Rucksack gepackt hat. Die wusste gar nicht, wo wir sind.
Ja, das stimmt. Wenn du aber jetzt so ein, ich sag mal, in meiner Sportart, du spielst ein Einzel, 2,5 Stunden, stehst auf dem Platz, du gehst dann vom Platz, du setzt dich hin, du regenerierst ein bisschen und musst dann noch doppelt spielen. So, jetzt macht es natürlich schon Sinn, mal ein paar kohlenhydratreiche Rosinen aufzunehmen oder Datteln aufzunehmen oder irgendwas Stärkehaltiges aufzunehmen. Ja, was man so zwischendurch dann einfach mal nimmt, was leicht verdaulich ist. Ja, also keine Ballaststoffe und keine Mohrrüben oder proteinreiche Nahrungsmittel, die also lange, lange verdauen. Das macht dann an der Stelle überhaupt gar keinen Sinn. Und an der Stelle kann man dann eben, naja, die einen bevorzugen dann was Natürliches, wie Rosinen oder Datteln oder Bananen. Und die anderen sagen, okay, ist mir egal, ich nehme halt hier ein kohlenhydratreiches Getränk. Ich nehme ein Gel oder ich nehme einen Traubenzucker oder ähnliches, was, ich sage mal, für den Muskel erstmal egal ist, weil der Muskel nimmt einfach Glucose auf.
Ja? Aber Jens, du musst jetzt auch sagen, ne, bei dir, du bist ein ambitionierter Leistungssportler. Wir müssen wirklich immer unterscheiden, wenn wir hier drüber reden, was man aufnimmt. Du sagst gerade ein anstrengendes Match, danach eine kurze Pause und dann noch ein Doppel. Ich sag mal, ich behaupte einfach mal Hypothese, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind nicht gerade in so einem Leistungssport unterwegs und da muss man halt ja auch dann nicht so, sagen wir mal, ambitioniert an das Thema rangehen. Deshalb, wie wir es auch sagen, es ist nicht unbedingt nötig, nach 10 Minuten Krafttraining einen Liter zu trinken.
Genau, aber wenn wir jetzt so an Kraftsportler denken, die auch Kraftaufbau betreiben, ne, da ist dann schon wichtig, dass man auf der einen Seite die Kohlenhydrate ein bisschen berücksichtigt, aber vor allen Dingen dann die Proteine berücksichtigt, weil du hast eben viel Muskelzerstörung.
Ja,
Muskelzerstörung
klar.
hast du auch, wenn du Schnellkraftsportarten betreibst, ja, also hohe Geschwindigkeiten betreibst. Und da macht es dann schon Sinn, auch in der Nachbelastungsphase, wir nennen das die erweiterte Nachbelastungsphase, das ist die zweite Phase bis zu sechs Stunden nach der Belastung. Da macht es eben Sinn, nicht nur den Fokus immer auf die Kohlenhydrate zu haben, sondern dann in dem Moment auch 20, 40 Gramm Protein mit aufzunehmen, sodass du so auf deine, ne, 90, 100 Gramm, je nachdem, wie viel du wiegst, dann auch letztendlich kommst. Also es gut verteilst danach. Es gibt ja auch noch eine spätere Nachbelastungsphase, die geht dann so bis 24 Stunden etwa. Und kann man natürlich dann sich auch eine Mahlzeit mit magerem Fleisch am Abend mit, die dann eben nicht nur Proteine, sondern auch Kohlenhydrate enthält. Tricky wird es natürlich, wenn du so Sportarten wie Etappenrennen hast. Ja, wo die einen wahnsinnigen Kalorienverbrauch haben. Ja, so ein Tour de France-Sportler zwischen 8.000 bis 12.000 Kalorien am Tag, die müssen ja erstmal rein in den Körper. Und du kannst ja während der Belastung, wenn du auf dem Fahrrad sitzt, kannst du jetzt nicht mal eben einen Teller Nudeln essen. Ja, oder ein Reiscurry oder irgendwas. Ja, das klappt ja nicht. Das heißt, du musst also währenddessen, und da machen dann Gels natürlich Sinn und Ähnliches, währenddessen essen, wenig Verdauungsenergie dabei verlieren. Und dann natürlich, und das ist die Herausforderung für Ernährungscoaches, dann danach die Ernährung so gestalten, dass ja diese Kalorien auch in den Körper kommen und dass auch alle essentiellen Nährstoffe dann auch aufgefüllt werden. Essentiell müssen wir vielleicht auch noch mal ganz explizit sagen, essentiell sind ja alle Nährstoffe, die wir selber nicht bilden können. Und dazu gehören eben nicht Kohlenhydrate zwingend. Kohlenhydrate können wir selber bilden. Wir brauchen essentielle Aminosäuren. Wir brauchen essentielle Fettsäuren. Die sind zwar nicht direkt nach der Belastung wichtig, aber insgesamt brauchen wir sie natürlich. Und wir brauchen natürlich auch essentielle Mikronährstoffe.
Und auf die gehen wir halt in unseren nächsten Podcasts ein, also in unseren nächsten Episoden. Ihr merkt, wir sind nah am Sport Nutrition Kongress vom Jens und wir werden halt auch immer wieder in den nächsten Wochen die Themen vertiefen. Und ihr merkt, es geht weiter. Deshalb bleibt uns gewogen, bleibt am Ball, denn nächste Woche zeigen wir euch oder ja, sprechen wir darüber, welche Supplemente man zuführen kann. Ich hatte es eben schon erwähnt, welche wichtig sind, auch nach einer Belastung. Und das nicht nur für Spitzensportler, sondern auch für ambitionierte Hobbysportler. Die können auch davon profitieren. Jens, an der Stelle, vielen Dank.
Ja, vielleicht noch, erlaub mir noch einen Satz.
Ja, also nicht, selbstverständlich.
Nicht, was man alles konsumieren kann. Ne? Da wird ja sehr, sehr viel konsumiert.
Genau, was man.
Ja, viele stopfen vieles in sich hinein, sondern dass wir da mal drüber sprechen, was macht wirklich Sinn.
Und was braucht man wirklich? Was braucht man wirklich?
Und wo kann man über die Ernährung hinaus wirklich Nahrung ergänzen? Ich meine, das sagt das Wort ja schon, Nahrungsergänzung. Heute hat man so ein bisschen das Gefühl, wir fangen morgens das Frühstück mit einem Teller Tabletten an und Kapseln. Und dem würde ich ein bisschen widersprechen. Das entspricht auch nicht der Sporternährung, denn die Sporternährung hat ganz klar Nutrition first. Und dann macht es an der einen oder anderen Stelle Sinn, hier und da zu supplementieren, abhängig von der Belastung, vom Belastungsumfang, von der Belastungsintensität, von den Umgebungstemperaturen, aber auch natürlich von der Sportart selber, also vom Anforderungsprofil.
Ja. Und vor allen Dingen, wir gucken uns auch mal an, was man auch nicht braucht. Du sagst gerade einen ganzen Teller voll Supplemente, irgendwelchen Pillen am Morgen. Und was braucht man auch, was braucht man wirklich und was kann man auch wirklich weglassen? Und für mich zählen immer auch die Basics, ne? Jens, wie du sagtest, über die Ernährung kann man schon viel machen und die Supplemente, die Nahrungsergänzung kommt halt, denke ich mal, ganz am Ende. Gut, das war's für heute. Jens, vielen Dank. Vielen Dank euch draußen wieder fürs Zuhören. Wie immer, bleibt uns gewogen und nochmal der Hinweis auf den Sports Nutrition Kongress, 28. bis 31.05. online. Klickt euch rein, wir verlinken es kostenlos. Und wie gesagt, ganz, ganz viele Experten dabei und auch von dem Themenspektrum kann jeder was mitnehmen. Also seid gespannt, was da kommt. In 2 Wochen geht's los. Also seid gespannt, macht's gut oder in 3 Wochen. In 3 Wochen geht's los. Also bleibt gespannt, was da kommt und bleibt vor allen Dingen auch bei uns hier. Lasst ein Like da, erzählt weiter, wie gut wir sind und macht ein bisschen Werbung für uns. Und dann bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Ciao und tschüss.
Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.